Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Gerolf, schließen wir vielleicht doch mal kurz die Augen und stellen uns die Führungsetage eines Fahrradherstellers vor. Oder mal anders, die Werkstatt in einem Fahrradgeschäft und die Leute, die da sind. Oder ein großes internationales Fahrradrennen. Oder vielleicht auch die Redaktion eines Fahrradmagazins. Welche Personen sehen wir da? Na?
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass vor dem inneren Auge vieler Menschen gerade mehrheitlich Männer erschienen sind. Ob als Firmenchef, als Werkstattleiter, als Athlet oder Journalist. Es könnte allerdings auch sein, dass sich dieses Bild in Zukunft ändern wird. Das jedenfalls ist das Ziel vieler Initiativen, zum Beispiel des Netzwerkes Women in Cycling, das Frauen zu mehr Sichtbarkeit und mehr Führungspositionen in der Fahrradbranche verhelfen will. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, und zwar mit Isabel Eberlein, einer der Gründerin von Women in Cycling. Wir sagen Hallo nach Berlin. Hallo, Frau Eberlein.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns. Frau Eberlein, Sie sind eine der Gründerinnen hinter dem Netzwerk Women in Cycling. Warum engagieren Sie sich dort? Was sind Ihre Motive?
Ja, ich bin eine der Gründerinnen gemeinsam mit den Cycling Industries Europe und der European Cyclist Federation sowie Mobicon aus den Niederlanden, weil ich eigentlich den Fahrradsektor diverser machen möchte. Also die Frauen stehen in erster Linie mal im Vordergrund, dass wir irgendwie mehr Gendergerechtigkeit in die Fahrradbranche, in den Fahrradsektor bekommen. Aber es geht auch darüber hinaus, dass der Fahrradsektor allgemein diverser wird. Ich fand es ganz sehr spannend, wie Sie dieses homogene Bild gezeichnet haben, vor dem wir momentan stehen. Das ist auch richtig so. Da wollen wir ran, das wollen wir ändern. Dafür ist es zum Beispiel der erste Schritt, dass wir Frauen nach vorne bringen wollen. Wir wollen aber auch gleichzeitig damit sagen, wir müssen auch diverser werden, andere Zielgruppen mit einbinden und andere Perspektiven auch mit einbinden.
Jetzt ist es ja manchmal im Leben so, dass es irgendwie so einen Auslöser braucht. Gab es bei Ihnen so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, wir müssen jetzt dieses Netzwerk gründen?
Ja, den gab es ganz eindeutig, und das war vor 2 Jahren auf der Eurobike. Diese Geschichte habe ich auch beim Launch von Women in Cycling erzählt. Und zwar saßen wir da in einem Raum von 200 Leuten. Es waren ungefähr vielleicht 10 Frauen da, und es gab keine Frau auf dem Podium. Es gab keine Frau, die eine Frage gestellt hat. Ich persönlich habe mich 3-mal gemeldet, wurde nicht aufgerufen und hatte wirklich das Gefühl, super unrepräsentiert zu sein, obwohl es in dieser Branche auch schon starke Frauen gibt. Und dann hat sich Will Butler Adams, der CEO von Brompton, gemeldet und hat gesagt, wo sind denn die ganzen Frauen? Und das war unglaublich mächtig, dass das aus dem Wort eines Mannes kam. Weil wenn ich mich gemeldet hätte und wenn ich dran gekommen wäre, hätte ich das Gleiche gesagt. Und alle hätten wahrscheinlich nicht zugehört. So grauenvoll sich das anhört. Und nach dieser Veranstaltung bin ich dann direkt auf ihn zugegangen und habe gesagt, ja, würden Sie uns unterstützen, wenn wir irgendwas machen? Und ich habe mir die 3, 4 anderen Frauen, die noch übrig waren, aus diesem Raum geschnappt und habe auch gesagt, so, wir müssen jetzt was machen. Und das waren dann letztendlich auch die Mitgründerinnen dieses Netzwerks.
Das sind sozusagen die, mit denen Sie angefangen haben, die Sie auch gerade schon erwähnt haben?
Genau, das war die Hälfte davon. Das war Cycling Industries Europe. Wir haben uns danach dann bei der VeloCity angemeldet, also bei der NGO-Weltveranstaltung des Fahrradsektors. Und dort haben die Initiatoren zu uns gesagt, es gibt noch eine andere Gruppe, die was Ähnliches vorhat. Wollt ihr euch nicht mit denen zusammentun? Und dann haben wir gesagt, ja, unbedingt. Weil es ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass Women in Cycling natürlich die Industrie diverser machen will. Aber wir sprechen ganz eindeutig vom Sektor, weil es eben in der Industrie nicht aufhört. Es geht auch in der NGO-Welt, in der Forschung, im Sport, überall darüber hinaus. Und ich glaube, es ist auch wichtig, über Bande zu spielen und eben auch die Frauen in diesen anderen Bereichen des Fahrrads kennenzulernen. Weil ich auch immer noch glaube, dass zum Beispiel auch die Forschung stärker noch mit der Industrie zusammenarbeiten könnte zum Beispiel. Und wenn man sich da dann kennt, dann geht sowas natürlich auch leichter.
Wie wird denn das Netzwerk arbeiten, und ist es geografisch begrenzt?
Nein, es ist geografisch nicht begrenzt. Wir hatten jetzt ja kürzlich unseren Launch. Wir hatten über 1000 Anmeldungen. Und wir hatten dann letztendlich auch über 600 Leute, die sich live zugeschaltet haben, über der ganzen Welt verteilt. Also wir hatten Leute aus Kanada, Peru, Kolumbien, wir hatten Leute aus Indien, wir hatten fast alle europäischen Länder vertreten, von Helsinki bis Spanien. Also einmal quer durch. Und das Netzwerk wird vor allem auch erstmal digital arbeiten. Es gibt 2 Möglichkeiten. Es gibt eine LinkedIn-Gruppe namens Women in Cycling, zu der auch schon über 500 Leute beigetreten sind. Dort geht es darum, sich auszutauschen, Jobangebote hin und her zu schicken oder eben, ich habe gerade einen Aufruf abgesetzt, ich suche noch eine Keynote-Speakerin, ob mir jemand was empfehlen kann. Und als zweites gibt es ein Expertinnenportal, was ich super interessant finde. Da kann man sich selber eintragen, wenn man sagt, ich kann als Expertin irgendwo sprechen. und kann dort eben dann nach anderen Frauen suchen aus anderen Bereichen. Und das Netzwerk wird in erster Linie mal digital stattfinden. Und das war, glaube ich, auch der Erfolg für diesen Launch. Wir versuchen aber natürlich auch auf Veranstaltungen wie zum Beispiel der Eurobike dann auch was Physisches auf die Beine zu stellen.
Ganz am Anfang vom Podcast haben wir ja schon so ein bisschen dieses Bild gezeichnet, auf das Sie auch schon eingegangen sind. Haben Sie denn ganz konkrete Zahlen dazu, wie sich wirklich die sichtbaren Positionen in der Fahrradbranche oder im Sektor zwischen den Geschlechtern verteilen?
Nein, es gibt die Zahlen nicht. Und das ist auch eine große Lücke, da wollen wir aber auch ran und wollen diese Zahlen heben durch Umfragen zum Beispiel. Aber das sind natürlich auch noch Ziele, die ich sagen muss, momentan ist das Netzwerk auf reiner Freiwilligenarbeit. Also es steht kein Budget dahinter. Und da wir aber auch viel mit den Forscherinnen zusammenarbeiten, können wir uns super gut vorstellen, dass diese Zahlenlücke bald geschlossen wird. Also momentan sind es nur gefühlte Zahlen.
Und an dieser Stelle gibt es eine andere Überleitung in dem Podcast als unsere übliche, denn die können wir auch schon im Schlaf aufsagen und
nicht mehr hören.
Und nicht mehr hören. Und deswegen geht es hier einfach weiter. Women in Cycling will Frauen in der Fahrradindustrie zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und ihre Präsenz in Führungspositionen stärken. Und Frau Eberlein, Sie haben es schon erweitert vorhin auch. Es geht nicht nur um Frauen, sondern Sie fassen es auch noch weiter. Wenn das Ganze aber nötig ist, gibt es offensichtlich Widerstände, die aus Ihrer Sicht überwunden werden müssen. Welche Widerstände sind denn das?
Also der erste Widerstand ist erstmal ganz klar die Sichtbarkeit. Also Sie hatten es ja auch in Ihrer Anmoderation erwähnt. Wenn man momentan auf den Status quo guckt, sind Frauen nicht sichtbar, obwohl sie da sind. Es gibt schon die Geschäftsführerinnen, es gibt vielleicht auch die Journalistinnen, es gibt die Fahrradmechanikerinnen und die müssen wir jetzt erstmal nach vorne holen. Und denen müssen wir eine Plattform bieten. Und wenn die quasi in den klassischen Strukturen nicht abgebildet werden, dann versucht das Netzwerk, die hervorzuheben und eben auch zu sagen, es ist ein klares Ziel des Netzwerks, dass es zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen keine All-Male, also rein männlichen Veranstaltungen geben soll. Und wir eben dafür auch sorgen, dass wir uns selber organisieren und sagen, hier gibt es noch tolle andere Frauen, lade doch von denen mal welche ein. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch für diese Vielfalt, also für diese Diversität an Sichtweisen, auch Bewusstsein zu schaffen. Also es gibt unterschiedliche Studien darüber, die besagen, dass divers aufgestellte Teams auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Und das ist natürlich total logisch, weil wenn man nur eine homogene Gruppe hat, dann denkt, designt, organisiert und verkauft die auch hauptsächlich für diese eine Gruppe. Wenn man aber, egal ob es jetzt ein Designteam oder ein Verkaufsteam, diverser aufstellt, kann man damit auch unterschiedliche Gruppen erreichen. Und dafür geht es auch darum, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen und das dann eben auch in den Unternehmen der Fahrradindustrie durchzusetzen. Das heißt, einerseits gibt es strukturelle Ebenen, die man anpacken muss, aber gleichzeitig wollen wir auch die Frauen, die es schon gibt, die da sind, die wollen wir bekräftigen durch Mentoring-Programme zum Beispiel. Oder wir wollen eben auch vielleicht Ansprechpartnerin sein für all diejenigen, die sich für die Fahrradindustrie interessieren und wo man eben auch ein Anhaltspunkt für Quereinsteigerinnen zum Beispiel sein kann.
Stichwort Chancengleichheit, das spielt ja hier ganz offensichtlich eine zentrale Rolle. Sie haben es auch im Vorgespräch schon verraten, deswegen will ich hier auf diesen Punkt nochmal so ein bisschen zurückkommen. Sie wollen nicht nur dafür sorgen, dass Frauen sichtbarer sind, sondern Sie sagen auch, ich spitze es jetzt mal zu, das Problem sind natürlich auch die Männer.
Na klar, also es braucht diesen strukturellen oder diesen systemischen Wandel. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig zu sagen, wir wollen jetzt hier nicht die Frauen fixen. Also die Frauen müssen sich verändern und die Frauen sind das Problem, sondern das ist schon die gewachsene Struktur, die dahinter liegt und die das Problem ist. Und das heißt, einerseits müssen sich jetzt die Frauen untereinander organisieren, aber andererseits braucht es einfach auch eine gewisse Haltung der Einstellung im ganzen Fahrradbereich. Also man muss den Mehrwert erkennen, den es hat, wenn man sich vielfältig aufstellt. Und ich glaube, ich möchte auch sagen, dass ich mit vielen Männern auch aus der Fahrradbranche spreche, die das erkennen. Der eine, der sagt, ich habe eine Designagentur, mich fragen die Fahrradhersteller mittlerweile an, wo sind die Frauen? Wir wollen sicher wissen, dass das nicht nur Männer oder Mammals, also Middle-Aged Men in Lycra anspricht, sondern wir wollen, dass das eine breite Zielgruppe anspricht. Und die kommen mittlerweile auf mich zu und sagen, wie kommen wir denn an die Frauen ran? Und die gehen mittlerweile an Unis und versuchen eben eine andere Art von Designerinnen auch zu finden und anzusprechen. Und da brauchen die aber, glaube ich, noch Unterstützung mit. Weil natürlich, wenn der Mann wieder hingeht und anspricht, ich glaube, da braucht es eine diversere Gruppe, die da vielleicht auch mal Beispiele zeigt, wie es ist, in der Fahrradindustrie zu arbeiten und auch ihre Rolle zum Beispiel als Journalisten, die diese Stimmen hörbar machen.
Jetzt, wo Sie es ansprechen, was empfehlen Sie uns denn als Journalisten, als zwei männliche Journalisten hier, die diesen Podcast machen?
Naja, also ich finde es ja schon mal super, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich glaube, der Punkt ist eben auch, und das möchte ich Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie eben manchmal auch gucken, okay, könnten wir da vielleicht nochmal eine Frau einladen? Wen gibt's da? Vielleicht gucken Sie auch mal auf das Expertinnenportal, das wirklich auch weltweit, global funktioniert. Vielleicht kann man da Frauen finden, denen man erstmal auch eine Stimme gibt. Und dass man eben auch sich auch selber fragt, wie divers ist die Gruppe, die wir zuletzt interviewt haben? Oder wen sind die Expertinnen, die wir immer ranziehen? Sind das immer die gleichen? Sind das immer andere? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dafür erstmal ein Bewusstsein zu haben und sich auch bewusst zu sein, sie haben eine Bühne, die sie eben geben. Und an wen geben sie diese Bühne wie oft? Also, und ich glaube, da ist es auch wichtig, nicht immer nur in dieses Thema Frauen-Special zu verfallen, also Frauen nur zu dem Thema zu befragen, wenn es um Frauen geht oder wenn es um Diversitätsfragen geht, sondern wirklich Frauen in der Expertise, sei es geht um Marketing, es geht um Technik, es geht um was auch immer, aber in diese Falle nicht zu tappen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Zum Beispiel in der letzten Ausgabe haben wir mit Hanka Kupfernagel über Crosssport gesprochen. Ist das dann schon eine richtige Attitüde?
Ja, und ich glaube halt auch gucken, dass man vielleicht auch dahin kommt, dass man abwechselnd Frau, Mann oder dass man eben guckt, dass man sich vielleicht auch selber zum Ziel setzt. Wir wollen, eine Quote klingt jetzt irgendwie streng, aber dass man sagt, man achtet eben auf Abwechslung. Und nicht nur der Geschlechter, sondern vielleicht auch noch einer größeren Vielfaltsdimension, die dann eben auch sagt, okay, was haben die Menschen für einen Hintergrund, wo kommen die her, wie alt sind die und so weiter.
Die Quote haben wir hier sogar, aber hier soll es gar nicht so viel um uns gehen, sondern mehr um Sie und um Ihr Projekt. Wir haben vorhin über Widerstände gesprochen, die es offensichtlich gibt. Haben Sie denn auch persönliche Erfahrungen damit gemacht?
Persönlich bin ich ziemlich gut durchgekommen, sage ich mal. Ich arbeite aber in kleinen Organisationen. Und ich meine, ich bin jetzt mit in der Geschäftsführung. Wir sind ein Team, das mittlerweile bald, glaube ich, eine Männerquote braucht, weil wir nur ein Drittel Männer haben und sonst sind es Frauen. Wir sind aber auch nur ein ganz kleines Team. Ich persönlich habe nur diese Erfahrung gemacht, als ich neu in die Branche kam, als Frau Mitte 20, dass ich dort irgendwie doch sehr alienhaft erstmal wahrgenommen wurde auf so Ordermessen oder sowas. Und dass man da gesehen hat, okay, man ist hier definitiv in der absoluten Minderheit. Und das hat damals dann auch schon vor 3-4 Jahren dazu geführt, dass ich zumindest mal in Berlin angefangen habe, ein paar Frauen zusammenzutrommeln und dann eben für mich selber auch festzustellen, es gibt wahnsinnig viele Frauen in diesem Bereich. Es ist nur manchmal, wenn man eben auf größere Veranstaltungen geht, dass man auf einmal das Gefühl hat, hier sind 80-90% Männer. Und das ist eben ungewohnt, für in welchen Kontexten ich mich sonst bewege.
Jetzt haben Sie eben das Team erwähnt und da müssen wir der Transparenz halber sagen, Sie sprechen wahrscheinlich nicht von dem Team hinter Women in Cycling, sondern vom Team Ihres Arbeitgebers, oder? Und da müssen wir kurz sagen, welcher das ist.
Genau, das ist mein Team bei Velo Concept hier und bei Women in Cycling sind wir ein rein Frauenteam, werden aber natürlich auch unterstützt, weil zum Beispiel bei Velo Concept macht unser Marketing, das macht Mann und er unterstützt uns, was dann die Pressemitteilungen und so weiter angeht.
Und für alle Hörerinnen und Hörer, die Velo Concept nicht kennen, in einem Satz, was macht Velo Concept?
Velo Concept ist eine Agentur für das Fahrrad. Also wir machen alles von Events über Beratungen, Konferenzen, um das Fahrrad in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
Stichwort Mitte der Gesellschaft. Wenn man über solche Themen spricht, wie wir es jetzt auch gerade tun, kriegt man ja immer mal wieder und auch sehr, sehr häufig, ich sag mal, sehr skeptische Reaktionen. So nach dem Motto, naja, müssen wir denn jetzt darüber auch noch diskutieren? Kriegen Sie solche Reaktionen auch aus der Branche?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich kriege wirklich eher die gegenteilige Reaktion von wegen, super, was können wir tun? Also ich war kürzlich auf einem Panel, weil ich als einzige Frau, und es gab wirklich mehr Männer mit dem Vornamen Frank als Frauen oder andere Gruppen, die repräsentiert waren. Und die waren alle dahinter, um zu sagen, sagt uns, was wir tun können. Wie können wir Frauen, wie können wir attraktiver werden für Frauen? Und eine Sache, die mir da ganz klar aufgefallen ist, ist einfach auch Recruiting-Prozesse, also Personaleinstellungsprozesse anders zu gestalten, die Kultur vielleicht nochmal zu hinterfragen. Vielleicht ist es auch einfach, also gerade dieser Anfang, wenn man jetzt ein sehr männlich dominiertes Team hat und das irgendwie diversifizieren möchte, dann ist der Anfang, glaube ich, erstmal sich das bewusst zu machen und dann dafür Schritte einzuleiten. Also wirklich zum Ziel zu setzen, wir wollen eine Frau einstellen und wir wollen auch dann vielleicht irgendwie eine Recruiting-Firma damit ins Boot holen, die uns dabei erstmal mit unterstützt. weil es ist Tatsache noch der Fakt, dass sich oft auf offenen Stellen mehr Männer als Frauen bewerben. Und dem wollen wir eben auch mit unserer Ansprache in dem Netzwerk Women in Cycling entgegenwirken, dass wir einfach einen Pool an Frauen dort finden, die sich für die Fahrradbranche interessieren, um die dann auch mehr in die Branche reinzuholen. Und also ich glaube, es ist vielleicht nicht bei allen das Verständnis da, aber ich glaube, es ist sehr wohl ein sehr großes Verständnis dafür da, dass man, wenn man diverser als Unternehmen aufgestellt ist, damit auch in größere Schichten der Gesellschaft reinwirken kann.
Das finde ich ganz interessant, was Sie jetzt gesagt haben und was Sie auch vorhin schon mal so angedeutet haben. Im Jahr 2021 ist es vielleicht auch, ich spitze mal zu, in den Unternehmen angekommen, dass Frauen einfach mal mindestens die Hälfte des Marktes auch ausmachen?
Ja, das ist angekommen. Und das ist eben auch die, also, und ich glaube eben auch, und da ist es wichtig, das ist mittlerweile angekommen, dass man auch Frauen, dass man Frauen bevorzugen muss oder mit integrieren muss. Bevorzugen ist jetzt in dem Moment vielleicht das falsche Wort. Aber was ich eben auch noch an der Stelle anmerken möchte, ist, dass das nur der erste Schritt für Diversität ist. Da sprechen wir nur bei Gendergerechtigkeit, sondern wir müssen auch eben dafür sorgen, so welche Gruppen erreichen wir noch nicht. Und zum Beispiel im Vereinigten Königreich gibt es schon super viele Initiativen, die sich zum Beispiel auch für schwarze Menschen einsetzen, die Fahrrad fahren. Oder eben auch, wo es darum geht, welche Figur haben denn Menschen, die Fahrrad fahren? Also kann man nicht auch was für Dicke und für Dünne anbieten? Oder für welches Alter bietet man das an? Es gibt super viele Gesellschaften, in denen Fahrradfahren wirklich Kindermobilität ist oder Sport. Und dazwischen gibt's nichts. Und ich glaube, da haben wir wahnsinnig viele Gruppen, die uns momentan als Industrie noch durch den Lappen gehen. Und da vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel. Ich war vor einem Jahr oder vor Corona eingeladen, an einer Neuköllner Schule Fahrrad denen schmackhaft zu machen, den Teenagern. Und das war das härteste Publikum, von dem ich jemals stand. Also da wollte keiner irgendwas vom Fahrrad wissen. Die fanden das alle wahnsinnig uncool. Und dann dachte ich auch, das ist eine riesige Zielgruppe, die war ein total gemischter Hintergrund. Aber wie schafft man es, für so eine Gruppe attraktiv zu sein? Eben das Fahrrad als Verkehrsmittel, das Fahrrad als Sportinstrument. Und darüber hinaus generiert man ja wieder auch zukünftig Fachkräfte zum Beispiel. Oder man wirkt damit eben in die Gesellschaft hinein. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven auch in den Unternehmen mit zu integrieren, um diese dann auch zu erreichen.
Ja, nun könnte es der eine Nutzen sein, dass da eben mehr Fachkräfte dadurch rekrutiert werden oder auch, dass Firmen ganz neue Kunden oder Kundinnenpotenziale sich erschließen. Man könnte es aber auch noch in die andere Richtung drehen und die Frage stellen, wird denn das Fahrrad an sich auch besser, wenn diverser daran gearbeitet wird?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall besser wird. Und ich glaube aber auch, was auch nochmal interessant ist, ist halt die Frage, stellt man das Fahrrad in den Mittelpunkt oder stellt man das Radfahren in den Mittelpunkt? Und das ist auch nochmal ein ganz interessanter Twist, um zu sagen, ist das Fahrrad nicht an sich schon, wie es ist, relativ gut? Aber was muss man zum Beispiel machen, um das Radfahren nach vorne zu bringen und dadurch andere Zielgruppen, zum Beispiel durch Influencer und so, zu erreichen? Ich glaube, was Sie jetzt vielleicht ansprechen, ist diese klassische Zweiteilung in Frauenprodukte und Männerprodukte. Davon bin ich persönlich gar nicht so überzeugt, weil ich bin eine 1,80 Meter große Frau. Für mich passen die Produkte, die für Männer gemacht werden, besser als die für Frauen gemacht werden. Ich glaube, wir müssen eher dahin kommen, dass wir eine größere Varianz an Produkten anbieten. Was ich vorhin schon meinte, was zum Beispiel jetzt Bekleidung angeht, dass das eben auch für dickere und für dünnere und für kleinere und für größere Menschen gemacht wird. Und genauso wie Rahmen. Ich kenne auch kleine Männer, die gerne mal einen XS-Rahmen fahren würden. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir diese Varianz abbilden können. Und da ist es dann weniger für mich, ob das jetzt ein Frauen- und Damenrad oder Herrenrad ist. Also diese Begriffe würde ich gerne auch streichen. Sondern was auch interessant ist, sind dann eben solche Fahrräder wie Lastenräder oder Falträder. An denen kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass die für alle ziemlich gut funktionieren können. Und da finde ich es auch immer wieder faszinierend, wenn dann eine super kleine und eine super große Person sich ein Fahrrad teilen können und das auch funktioniert. Egal welchen Geschlechts.
In die Richtung dachte ich eben auch, es gibt ja auch von Menschen zum Beispiel, die einfach kleiner sind als der durchschnittliche 1,80 Mann, immer wieder auch den, naja, ich sag mal, zumindest unterschwellig formulierten Vorwurf, dass halt viele Räder einfach für diesen 1,80 Mann entwickelt werden. Dann wird es skaliert nach oben und nach unten und dann fahren die diese Randgrößen sich natürlich auch viel schlechter. Und wäre ja nicht schlecht, wenn da jemand mit einer 1,60 Körpergröße mal ein Modell entwickelt.
Absolut, absolut. Und das ist ja eben auch genau die Frage. Und da würde ich aber eben, wie Sie genau sagen, es muss dann nicht unbedingt Mann oder Frau sein, sondern da geht es dann einfach um mehr als nur das Geschlecht. Wobei das Geschlecht natürlich da auch mit eine Rolle spielen kann, aber ich will nicht nur, dass es die herausragende Rolle spielt.
Ich habe Sie vorhin nach der Situation gefragt, was sozusagen der Auslöser war, dieses Netzwerk zu gründen. Jetzt würde ich Sie ganz am Ende noch mal gerne fragen, gibt es auch irgendwie so einen Moment, wo Sie gemerkt haben oder wo Sie Mut schöpfen und sagen, da verändert sich was, da bewegt sich was?
Also ich schätze Mut zum Beispiel aus diesem Netzwerk heraus. Also ganz klar, es war so toll zu sehen, was passiert, wenn wir alleine unsere ganzen Netzwerke zusammenwerfen und darüber hinaus verteilen. Also ich gucke mir jetzt unser Expertinnen-Netzwerk an oder unser Expertinnen-Portal und ich kenne da vielleicht 20%, 10% der Frauen, die sich dort registriert haben. Das heißt, wir haben einen wahnsinnigen Schneeballeffekt schon erreicht. Und ich habe zum Beispiel Anfragen auf LinkedIn bekommen, zum ersten Mal, seit ich auch in diesem beruflichen Netzwerk bin, von mehr Frauen als von Männern. Und ich habe zum Beispiel Anfragen bekommen von einer Stadtplanerin aus dem Iran bis hin irgendwie zu einer Marketingchefin aus der Fahrradindustrie. Und das sind alles Leute, die mir vorher nicht zugänglich waren. Und das ist nämlich ganz interessant, weil ich kann zum Beispiel auf eine Eurobike oder auf eine Veranstaltung gehen, aber dort lernt man diese Leute nicht so leicht kennen, es sei denn, es gibt einen spezifischen Raum dafür. Und ich glaube, diesen Raum haben wir aufgemacht und es gibt mir ganz viel Hoffnung, dass wir uns dann auch alle mal physisch und real kennenlernen können. Also vielleicht noch kurze Side-Information. Die meisten Frauen, mit denen ich dieses Netzwerk Women in Cycling jetzt gegründet habe, also das Kernteam von knapp 10 Frauen, da habe ich die wenigsten in meinem Leben schon mal im realen Leben getroffen, außer die, die ich auf der Eurobike kennengelernt habe. Das ist schon sehr faszinierend, was man momentan auch mit den pandemischen Einschränkungen trotz alledem erreichen kann. Und das Feedback, was wir bekommen, macht mir sehr viel Hoffnung, dass dieses Thema wirklich bereit ist, angegangen zu werden in der Fahrradindustrie.
Und ganz zum Schluss nochmal ganz knapp, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich möchte mich damit engagieren, ich möchte da mitmachen. Der Haupttreff ist sozusagen gerade LinkedIn, oder?
Ja, der Haupttreff ist LinkedIn und bitte auch im Expertinnen-Netzwerk registrieren. Das findet man bis jetzt noch unter Cycling Industries Europe. Dort kann man sich im Expertinnen-Portal anmelden.
Women in Cycling will die Fahrradbranche und den Fahrradsektor, so muss man sagen, diverser machen und öffnen für verschiedene Geschlechter und Körpergrößen und Körperformen und Anwendungsfälle.
Und Perspektiven.
Und Women in Cycling ist gegründet worden, unter anderem von Isabel Eberlein von Velokonzept aus Berlin. Und sie hat mit uns gesprochen und wir sagen natürlich vielen Dank und werden gespannt die Entwicklung weiter verfolgen.
Ich sage euch danke.